Es gibt Wahrheiten, die verstecken sich in einer flapsigen Antwort. Du hörst sie, wie du einen Blitz sehen würdest. Und dann kommt der Donner, zeitverzögert, der wirkliche Einschlag. So ein Satz fällt bei Will & Grace. Das ist eine Comedy-Serie aus den 90ern oder 2000ern. Egal. Wenn du sie nicht kennst, dann wünsche ich dir viel, viel Spaß dabei, sie zu entdecken. Sie geht um zwei Freunde, Will, den Anwalt, und Grace, die Innenarchitektin. Grace heiratet irgendwann den gut aussehenden Arzt Leo Marcus. Der ist selbstbewusst und charmant. Man kann sagen, er ruht in sich. Leo erzählt also irgendwann auf der Couch völlig entspannt, dass ihm früher mal jemand ins Jahrbuch am Ende der Schule geschrieben hat. Sinngemäß stand da: Ich mochte dich bisher nicht und das wird sich auch nicht ändern. Und Leo zuckt mit den Schultern und sagt: Irgendwer wird dich immer nicht mögen. Ende. Aber seine Frau, Grace, ist komplett verstört. Nicht wegen des Eintrags, sondern wegen seiner Gelassenheit. Und dann sagt sie diesen Satz, der so harmlos klingt und dabei ein ganzes Menschenleben aufreißt. Aber wenn andere Menschen dich nicht mögen, woher sollst du dann wissen, ob du dich selbst magst? Bäm. Da liegt sie plötzlich auf dem Tisch, diese kleine beschämende Wahrheit. Dass viele von uns sich selbst gar nicht so genau kennen, wie wir gern behaupten. Dass wir unser Gesicht nicht nur einfach im Spiegel finden, sondern auch viel in den Gesichtern anderer. In ihrer Wärme oder Kühle. In ihrem Lob und in ihren Irritationen. Selbst in der Art, wie jemand auf unseren Namen reagiert, wenn wir den Raum betreten. Wir sind oft viel weniger autonome Seeleninseln, als wir uns erzählen. Wir sind eigentlich eher so soziale Fledermäuse. Wir orten uns selbst am Echo, das zu uns zurückkommt. Magst du mich? Findest du mich anstrengend? War das gerade echte Freude oder nur soziale Tapete? War dein Kompliment ernst gemeint? Und das ist der Punkt, an dem diese Frage nach Authentizität plötzlich nicht mehr theoretisch ist. Denn vielleicht stört uns an unechter Freundlichkeit nicht nur, dass sie unecht ist. Vielleicht stört uns daran, dass sie uns unseren Spiegel verunsichert. Wenn du freundlich zu mir bist, möchte ich gern glauben, dass ich okay bin. Wenn du mich lobst, möchte ich gern glauben, dass da wirklich etwas Liebenswertes an mir ist. Und wenn du mich anstrahlst, dann möchte ich gern denken, dass ich leuchte. Aber wenn ich dann merke, das war nicht ehrlich, dann geht es oft nicht nur um Enttäuschung. Das geht um eine kleine Identitätskrise. Weil plötzlich nicht nur dein Satz wackelt, sondern auch ein Mosaikstein in meinem Selbstbild. Wenn dein Wohlwollen nicht echt war, was war dann echt? Wenn du nur freundlich warst, weil du keine Lust auf einen Konflikt hast, beruflich verpflichtet bist oder amerikanisch sozialisiert. War ich dann wirklich willkommen? Oder nur höflich abgefertigt? Und das ist ja die Kränkung. Nicht nur, dass andere uns möglicherweise nicht wirklich mögen, sondern dass wir so oft darauf angewiesen sind, über sie herauszufinden, ob wir uns selbst mögen dürfen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum Menschen sich so fanatisch an Ehrlichkeit klammern. Nicht, weil Wahrheit an sich immer der höchste Wert wäre. Sie tun es, weil wir uns nach verlässlichen Spiegeln sehnen. Sag mir bitte die Wahrheit, damit ich weiß, wer ich bin. Mindestens für dich. Und nur wenn du mir ehrlich sagst, wie du mich empfindest, kann ich mich innerlich positionieren. Nur dann kann ich wissen, wie weit ich mich öffnen kann, ohne Angst zu haben, verletzt zu werden. Denn wenn Menschen dich mit passiv-aggressiven Halbwahrheiten abspeisen, dann liegst du heute wieder wach und kaust ihre Sätze auf und ab. Und ich verstehe das. Wirklich. Ging mir viele, viele Jahre auch so. Es ist ja auch ätzend, wenn Menschen eine Freundlichkeit tragen wie so eine Maske, wenn alles geschniegelt nett ist, aber nichts warm. Und sie dich anlächeln und dein Nervensystem trotzdem leise sagt: Lauf! Es gibt diese falsche Freundlichkeit, die nicht tröstet, sondern einfach verwirrt. Diese glasige Höflichkeit, die aussieht wie Zuneigung und sich anfühlt wie Kundendienst. Diese Sätze, die klingen wie Sahne und innen sind sie Styropor. Blendwerk. Diese Art von Lob, bei der man nachher manchmal mehr Einsamkeit spürt als vorher. Natürlich gibt's das. Aber ich glaube trotzdem, dass wir als Gesellschaft der Authentizität inzwischen viel zu viel Weihrauch schwenken. Als wäre alles gut, solange es ungefiltert ist. Als wäre das Innere immer schon moralisch höherwertig als die Form. Dabei ist das Innere oft einfach nur müde, gekränkt, neidisch, überreizt, unsicher oder schlecht gelaunt. Nicht jede Regung aus deinem Herzen ist eine Taube des Heiligen Geistes. Manches ist einfach dein Schatten in Turnschuhen. Und trotzdem tun wir oft so, als müsste alles, was wir fühlen, sofort in Sprache überführt werden, weil es sonst unauthentisch wäre. Und du ja ein Recht hast, deine Meinung zu sagen. Aber es gibt Menschen, die tragen ihre Ungehemmtheit mit einem solchen Stolz vor sich her, als wären sie die letzte Cola in der Wüste. Und dann sagen sie, ich kann halt nicht so falsch freundlich sein. Dafür weiß man bei mir wenigstens direkt, woran man ist. Ich spreche Dinge eben an. Und das braucht auch Mut. Und wie oft denke ich mir, ja, braucht es, wenn man es den Leuten ins Gesicht sagt und nicht mutig in der Küche hinter ihrem Rücken vom Leder lässt. Ist völlig richtig zu sagen, manchmal braucht es Klarheit. Und manchmal braucht es das Ende dieser verquollenen Sozialnebelzonen, in denen alle freundlich lächeln und niemand irgendwas ehrlich meint. Aber ganz, ganz oft ist diese angebliche Wahrhaftigkeit eben nicht mutig. Sie ist oft einfach nur schlecht regulierte Kränkung mit Lautsprecher. Menschen haben ein Recht auf ihre Gefühle, absolut und 100% richtig. Sie haben aber nicht das Recht, andere zum Austragungsort dieser Gefühle zu machen. Das ist eine so wichtige Lektion des Erwachsenseins. Zwischen Gefühl und Handlung gehört eine Tür. Und nicht alles, was innen klopft, muss sofort reingelassen werden oder raus. Ich kann neidisch sein und mich trotzdem entscheiden, dir nicht den Moment zu ruinieren. Und ich kann auch genervt sein und trotzdem freundlich bleiben. Ich kann verletzt sein und mich trotzdem weigern, ausgerechnet jetzt mein Innenleben über dir auszukippen, wie so ein Eimer abgestandenes Spülwasser. Weil ich nicht drei bin. Das ist nicht immer Heuchelei. Das kann auch Würde sein. Oder Reife. Oder halt Liebe in Arbeitskleidung. Wir sind keine klaren Quellen. Wir sind Mischgewässer. Und die großen Künstler sind die Schattenspringer, die eben nicht immer alles sagen müssen, was sie denken. Es ist Größe, wenn du dazu stehst, dass du auch Dunkles in dir trägst und dass du dich trotzdem entscheiden kannst, es nicht automatisch zum gesellschaftlichen Wetterbericht zu machen. Und hier, glaube ich, wird Palmsonntag interessant, weil er mehr ist als eine fromme Sonntagsschulpostkarte. Vielleicht kennst du diese Bilder. Kinder winken mit Zweigen, alle strahlen in der Sonne. Er ist psychologisch eine absolut präzise Szene. Palmsonntag ist der eine Moment öffentlicher Begeisterung. Der eine Moment, in dem Jesus sichtbar gewürdigt wird. Der wird doch ständig nur angezweifelt, verfolgt oder bedrängt. Und da ist er. Ein Moment in der Sonne. Und die Frage dahinter ist, was ist so ein Moment noch wert, wenn die Menge das Morgen nicht mehr meint? Wenn da nicht nur Liebe steht, sondern auch Mitläufer, Projektionen, vielleicht sogar politische Fantasie. Wenn dieser Applaus und Jubel nicht aus vollkommen geklärten Herzen kommt. Ich glaube, er ist mehr wert, als wir denken. Und man merkt es daran, wie Jesus reagiert. Er reitet auf dem Esel in die Stadt. Über Palmenzweige, als Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung. Und er verweigert sich dem Moment nicht. Er sagt nicht, bevor ihr hier jubelt, hätte ich gern von allen eine ehrliche Motivationsanalyse, weil ich weiß, ihr werdet mich verraten und verkaufen. Er sagt nicht, wenn auch nur ein Mensch unter euch halbherzig klatscht, dann ist das hier moralisch wertlos. Er lässt sich feiern, obwohl über der Szene längst diese Brüchigkeit hängt. Darin liegt eine tiefe Wahrheit über die Menschen, dass Wertschätzung nicht immer vollkommen rein sein muss, um trotzdem etwas Gutes zu tun. Dass ein Satz, der dich Überwindung kostet, nicht automatisch weniger wert ist. Freundlichkeit, die nicht dein erster Impuls ist, kann trotzdem eine Entscheidung für den Frieden sein. Und selbst gemischte Herzen treffen manchmal einen wahren Ton. Das heißt nicht, dass falsche Freundlichkeit plötzlich heilig wäre. Natürlich gibt's das, dieses klebrige Lob, das manipuliert. Menschen, die anderen laut danken, um andere zu demütigen, die mitzuhören. Es gibt die höfliche Maske, unter der längst Verachtung gärt. Das alles gibt's. Und es verletzt. Und es darf es auch. Aber zwischen brutaler Ehrlichkeit und verlogener Freundlichkeit liegt was Drittes. Die disziplinierte Güte. Der Satz, der nicht aus perfekter innerer Harmonie kommt, sondern aus der Entscheidung, dem eigenen Schatten heute nicht das letzte Wort zu geben. Und ich glaube, das ist geistlich tiefer, als wir gern zugeben. Weil es bedeutet, dass nicht jede gute Handlung erst dann zählt, wenn das Herz lückenlos mitgezogen hat und dass Menschen nicht erst vollkommen geläutert sein müssen und jedes Wort von Herzen meinen, bevor was Schönes durch sie hindurch geschehen darf. Da liegt sie. Die Antwort auf Grace vom Anfang. Wenn sie zu Leo sagt, wenn andere dich nicht mögen, woher weißt du dann, ob du dich selbst magst? Es ist die eigentliche Freiheit dieser Palmsonntagsmomente. Dass Jesus den Jubel genießen kann, ohne sich von ihm definieren zu lassen. Dass er sich feiern lassen kann, ohne die Menge zum Spiegel seines Wesens zu machen. Wer auf Hosianna baut, wird am Karfreitag zerbrechen. Und wer nur durch fremde Zustimmung weiß, wer er ist, wird von jedem Stimmungswechsel innerlich auseinandergenommen. Das ist die erwachsenere Form von Liebe. Ich muss nicht immer alles ganz rein empfinden, aber ich kann dem Besseren in mir manchmal den Vortritt lassen. Und vielleicht reicht das manchmal schon, damit was Heiliges geschieht. Egal, ob man jedes Wort genauso meint.